Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du heute eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Hallo Tobias.
Hallo Peter, willkommen zurück aus dem Urlaub und hallo du da draußen. Wir sprechen heute mal wieder über einen Bias und zwar die Normalitätsverzerrung. Ich erzähle eine Geschichte vom Unternehmen, was dummerweise heute nicht mehr existent ist, was in diese Normalitätsverzerrung reingelaufen ist. Ich erzähle, wo kommt die her, also was ist so wissenschaftlich, steckt dahinter. Und dann machen wir natürlich den Übertrag auf die Unternehmenswelt. Und ja, du wirst sehen, die Normalitätsverzerrung passiert weitaus häufiger, als uns vielleicht bewusst ist. Und am Schluss haben wir noch ein paar Ideen und Tipps mitgebracht, wenn man diesen Bias verhindern kann. Jetzt kannst du dich entscheiden, bleibst du dran oder hörst du dir was anderes an?
Ja, schön, dass du noch da bist. Und bevor wir loslegen, haben wir ja wieder unsere typischen Frage, hat einer eine Entscheidungssituation von euch
oder genau, uns mit? Genau, ich glaube, bei dir war in den letzten Tagen viele, viele, viele Entscheidungssituationen, oder?
Ja, viele Entscheidungssituationen.
Hau mal eine raus, kannst dich für eine entscheiden.
Prinzipiell, muss ich mal schauen, also wahrscheinlich irgendwie mal eine größere Entscheidung, weil es gab so viele kleine, ne? So, es gibt ja so viele so Entscheidungskaskaden, du triffst eine, dann musst du die nächste, so als wenn du ständig Abzweigung gehen musst. Mhm. Nee, eine große Entscheidung war auf jeden Fall, wir sind so ein bisschen bei meiner Firma mitten in so einem Recruiting-Prozess, also wir haben jetzt uns auch entschieden, welche Mitarbeiter wir haben wollen, das kann man ja auch schon mal ein bisschen detaillierter dann mal beschreiben, wie so ein Recruiting-Prozess bei uns aussah, ist ja im Endeffekt auch eine Entscheidungsfindung. Mhm. Und da kam es aber am Ende zu dem Punkt, dass wir jemanden aus Bosnien bei uns einstellen möchten, hat einen super Eindruck hinterlassen, sowohl fachlich als auch persönlich und stellt sich halt heraus, dass man ohne, ich sag mal jetzt Arbeitserlaubnis, wenn man ganz frisch jetzt hier in Deutschland ist, einfach keine Chance hat, ja, Wohnraum zu mieten. Ja. Das ist eigentlich fast unmöglich. Und braucht ihr jetzt einen Arbeitsvertrag schon mal, der muss aber eigentlich auch erstmal offiziell sein, das heißt, du brauchst eine Arbeitserlaubnis und so weiter. Am Ende geht es eigentlich darum, dass jemand als Bürger mit in den Mietvertrag reingeht. Jemand, der sozusagen schon in Deutschland ist und sozusagen auch die Wohnung alleine mieten könnte. Das ist so ein bisschen das Prinzip. Mhm. Jetzt war die Entscheidung, will ich das jetzt machen? Ne? Also ob ich jemanden einstelle in der Firma, ist ja als Geschäftsführer was anderes, als ob ich jetzt privat, ne, das mache. So. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie kann ich das jetzt nicht emotional betrachten? Okay. Weil ich kenne denjenigen jetzt natürlich irgendwie einerseits, das schwellt sofort mein Herz und sagt, na klar, dich unterstütze ich jetzt, super Person. Aber andererseits auch irgendwie natürlich Ängste, bin ganz ehrlich, ja, ich kenne den noch nicht wirklich lange, wer weiß, wenn das nicht klappt, was auch immer, was, da kann sonst was passieren, nicht mal seine Schuld, dann sitze ich nachher auf den Kosten. Ja, also und dann habe ich halt eben meinen Bauch da reingehört, ne, habe jetzt nicht eine Bauchentscheidung gemacht, aber habe dem Bauch mal zugehört und der hat halt Angst vor den Kosten. Also die Kosten sind halt für mich dann eben anscheinend das Hemmnis gewesen. Jetzt habe ich überlegt, okay, kurz, ich brauche eine schnelle Entscheidung. Es ist ein super krasser Wohnungsmarkt, extrem umkämpft, hatte ich ja schon mal erklärt, in Rostock, als ich hierher gezogen bin. Ich musste sehr schnell entscheiden und hatte jetzt einen Tag so. Und ja, könnte ich jetzt die Dringlichkeit, konnte ich nicht so richtig rausnehmen. Ja, ging nicht so richtig, weil dann ist die Wohnung weg. Also hopp oder top. Und dann habe ich mir die Effectuation-Prinzipien nochmal überlegt, so, ne, wo man sehr schnell agil entscheiden kann. Und eins davon ist ja leistbarer Verlust zum Beispiel. Ja. Und habe ich überlegt, okay, liegt es im leistbaren Verlust? Und habe jetzt mal ungefähr kalkuliert, was auf mich zukommen würde, wenn ich diesen Mietvertrag als Bürger machen will. Und es geht alles schief. Ja, derjenige kommt nicht. Ich bleibe auf den Kosten komplett sitzen. Und dann habe ich gemerkt, oha, das ist eine ganz schöne Summe. Ne, also ich muss mindestens ein Jahr lang den Mietvertrag unterschreiben, kommt da vorher nicht raus. Und Kaution noch auch, aber gut, die würde ich dann wiederkriegen und so weiter. Und kommen dann da ungefähr um knapp 10.000 Euro. Ja. Wäre mir zu viel gewesen. Mhm. Und dann habe ich aber überlegt, was sind Drehtüren? Ja, also was kann ich machen? Vielleicht gibt es eine Drehtür, wie ich das irgendwie ändern könnte. Und eine Drehtür wäre ja eventuell, wenn der Wohnungsmarkt umkämpft ist, dann wird es also auch schnell möglich sein, die Wohnung unterzuvermieten. Mhm. Also war meine Nachfrage relativ schnell an den Makler, könnte ich die Wohnung zur Not untervermieten?
Ja.
Haben gesagt, da steht erstmal nichts dagegen, solange ich Bürger bin, dann muss dann halt im Endeffekt vorgezeigt werden, wer das ist und so weiter. Ja, also habe ich mir ausgerechnet, gut, dauert vielleicht einen Monat, die unterzuvermieten, lass mal drei sein. Und schon konnte ich meine 10.000 auf knapp ungefähr, kannst du ungefähr rechnen, wenn das über ein Jahr ist, so auf, weiß ich nicht.
2,5 oder was,
1.500, 2.000 Euro reduzieren. Mhm. Das wiederum war für mich ein leistbarer Verlust. Ja, also das habe ich jetzt gesagt, so, na, erstens ist es sehr unwahrscheinlich, dass derjenige nicht auftritt, ja, Das heißt, diese 2000 Euro kann ich auch noch mit einer Wahrscheinlichkeit multiplizieren. Ne? Ja. Und das habe ich jetzt aber, selbst wenn es 50-50 ist, sind es nur 1000 Erwartungswert. Und wahrscheinlich tritt er zu 90% hier auf. Ja. Und habe nochmal gefragt, hat er das Geld, ist alles klar, passt das auch und so weiter. Und deswegen habe ich mich am Ende dafür entschieden, dass ich mit dem Totalverlust oder leistbaren Verlust von 2000 Euro, der jetzt nicht mehr 10.000 Euro ist, leben kann, und habe gesagt, okay, ich gehe da als privater Bürger rein. Wo jetzt jeder, den ich erstmal getroffen habe, auf dem ersten gesagt hätte, was, wieso machst du das? Mhm. Ne, also dieses Bauchgefühl, dieser erste Impuls war erstmal, hä, den kennst du doch noch gar nicht, ist doch noch gar nicht, und wie kannst du denn da jetzt mit reingehen? Und so habe ich aber ein sehr gutes Gefühl
gehabt. Aber dein Bauchgefühl gesagt, mach's?
Nee.
Hat dein Bauchgefühl, so die erste Intuition war, mach's, oder war die eher, mach's nicht?
Nee, also die Grundhaltung meines Bauches war nicht, auf keinen Fall, mach's nicht. Aber vielleicht mischt sich der Bauch und Herz, ich weiß es nicht. Aber ich hatte schon ein emotionales Gefühl, und ich hatte natürlich auch dieses Gefühl, wenn ich das jetzt nicht mache, könnte eventuell derjenige ja gar nicht bei mir anfangen zu arbeiten und so weiter. Also da waren natürlich auch Verlustängste drin. Ich hatte ja schon investiert, dann kostbar ist vielleicht und so weiter. Also es gab auch Gefühle für, ne? Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Affektbilanz von Luisa Bergholz gehen, die im Bauchgefühl ja diese zwei Barometer hatte, ne? Positive und negative. Und na klar, faktisch ist es, ja, du kennst ihn nicht, ne? Kannst nicht machen. Also da war irgendwie ein ganz großer negativer Ausschlag und aber auch irgendwie positive. Und aber dieses ins Bauch reingehören hat mir aber auch Kriterien gegeben, wo ich sage, okay, was ist denn diese Negative, was du denn denkst? Also das sind die Kosten, die da mich treiben. Und da habe ich halt jetzt eine Lösung gefunden, wo ich sage, okay, das ist für mich leistbarer Verlust. Auch wenn die auf den ersten Blick viel zu hoch waren, habe ich eine Lösung gefunden, wo ich sage, okay, das macht ja Sinn. So kriege ich es runter. Und jetzt habe ich auch ein sehr gutes Bauchgefühl. Ist es jetzt noch ein Bauchgefühl, Tobias? Kannst du mir sagen? Oder auf jeden Fall habe ich dann auch sehr schnell entscheiden können, aufgrund dieser kleinen, ich sag mal, Denkhürde. Ne? Also Effectuation, Prinzip, leistbarer Verlust, und dann noch mit Drehtür bauen. Also wie kann ich im Endeffekt diese leistbaren Verluste vielleicht noch kleiner machen? Kann ich eine Tür reinbauen, wie ich da rauskomme, die minimieren kann? Und so, das hat mir geholfen, das noch mit einer Wahrscheinlichkeit auch noch zu bedenken, also ein Szenario denken. Ja, also wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass dieser Fall eintritt?
Ja.
Dass ich eigentlich sage, nee, kann ich machen. Gut, wenn er denn kommt, haben wir halt den Ärger so ein bisschen, aber wahrscheinlich kommt er nicht. Und konnte aber so jetzt pro entscheiden und habe trotzdem, wie du siehst, unabhängig vom Outcome, also Outcome-Bias hin oder her, ob es jetzt gut oder schlecht ist, werde ich mit einem guten Gefühl immer schlafen, selbst ob es gut ausgeht oder nicht, weil ich habe mir Gedanken darüber gemacht und das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Ja,
ja, und vor allem eine schnelle Entscheidung. Also ich glaube, was halt ganz oft passiert ist, dass man halt diese Opportunität verstreichen lässt und sagt, oh, ich mache es jetzt lieber nicht. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit in dem Markt.
Genau, und da ist jetzt natürlich was dazugekommen, dass wir uns ja jetzt über Jahre ja schon, Tobias, auch damit beschäftigen, mit diesen Methodiken, welches Werkzeug nehme ich eigentlich an welcher Stelle zur Hand, das heißt mal, welches Werkzeug gibt es, an welcher Stelle kann ich es nehmen und dann auch schon trainiert habe, dieses Werkzeug anzuwenden.
Ja.
Also, was ist mein leistbarer Verlust? Wie kann ich den kleiner machen? Wie kann ich Drehtüren bauen? Also dieses Training auch im Alltag, im Unternehmen, ja, im Privatleben, immer wieder mit diesen Methodiken auch zu arbeiten, hat jetzt in dem Moment für mich überhaupt die Möglichkeit gemacht, entscheidungsfähig zu sein.
Genau. Und vor allem in der gegebenen Schnelligkeit, ne, die es da braucht.
Und im Nachhinein, wenn ich jetzt mal überlege, vielleicht ist es sogar so, wenn ich es nicht gemacht hätte, also gezögert hätte, wäre es ja Nein gewesen, sowieso.
Ja.
Oder ich hätte Nein gesagt aus Angst, hätte ich vielleicht nicht nur die Wohnung verloren, weil es super schwierig ist, eine Wohnung zu bekommen, sondern vielleicht sogar auch diese Mitarbeiter.
Ja.
Ja, also da stand ja auch was auf dem Spiel. Also die Folgekosten, und das sind wir so oft bei Time to Market oder so im Unternehmen. Ja. Also wie schnell muss ich entscheiden? Die sind ja ganz oft gar nicht so richtig quantifizierbar.
Ja.
Ja, das zu meiner Entscheidung.
Jetzt hast du unfreiwillig schon die Brücke zu unserem Thema, weil auch heute geht es um Schnelligkeit. Aber dazu später mehr. Ich habe eine Frage an dich, Peter. Mhm. Bist du ja auch schon ein bisschen älter. Warst du in deinem Leben mal in einer Videothek?
Ja.
Kennst du das noch, Videothek?
Sehr gerne sogar. Ich mochte das eigentlich immer, sich da hinzugehen und hatte da immer so ein bisschen Paralyseanalyse. Also Qual der Wahl, Probleme.
Ja,
zu viel Auswahl.
Genau. Ja, bei mir war das gar nicht so. Also ich wusste da eigentlich schon immer, was ich ausleihen will in der Videothek. Aber es soll heute auch gar nicht um das Marmeladenproblem geben, dass einfach die Auswahl zu groß ist, sondern um was anderes. Kennst du heute noch irgendwo eine Videothek?
Nee, tatsächlich nicht mehr, nee.
Nee, ne? Was machst du jetzt heute, wenn du einen Film schauen willst zu Hause?
Netflix und Chill oder so ungefähr in die Richtung? Oder Amazon Prime oder was auch, Disney Channel, was es da so gibt?
Genau.
Und Fernsehen gucke ich gar nicht mehr, glaube ich, lineares.
Genau, mit Netflix hast du das richtige Stichwort gebracht. Und zwar, kleine Geschichte, nämlich die Geschichte von Blockbuster. Mhm. Also Blockbuster war eine Kette von so Videotheken, Also oft waren die bei uns so Einzelunternehmen. Mhm. Kennst du, ja?
Ja, kenne ich den Namen. Ja.
Also in den 90ern, als wir noch jung waren. Jung und rank und schlank. Genau. Und die gab es halt, also amerikanische Kette, die gab es eigentlich in allen Städten und größeren Dörfern in den USA. Und die waren so der Marktführer für DVDs und Videokassetten. Also DVDs gab es schon. Ne? Also hatten eine sehr starke Präsenz, war ein vertrautes, erfolgreiches Geschäft. Aber als so die ersten Streaming-Anbieter auf den Markt kamen, Netflix gibt es ja auch schon lang, das ist jetzt nicht ein Phänomen der letzten 5 Jahre, ging es irgendwie an Blockbuster vorbei. Ne? Die Führungskräfte bei Blockbuster, die haben auch nicht so richtig dran geglaubt. Streaming übers Internet, die Bandbreiten waren am Anfang noch nicht so, also die konnten sich nicht vorstellen, dass man irgendwie übers Internet Filme ausleihen kann. Hm. Und was ist passiert? Passiert ist passieren, was passieren musste. Haben das ein Stück weit ignoriert. Diese neue Technologie war für die irgendwie nicht vorstellbar, war irgendwie so eine Eintagsfliege. Hielten an ihrem traditionellen Geschäftsmodell fest, wo halt Menschen physisch DVDs ausliehen. Und ja, heute gibt es halt Blockbuster nicht mehr und jeder kennt Netflix.
Das heißt, wir haben eigentlich den Zugang zum größten Kundensegment aller Zeiten gehabt in dem Fall. Also Menschen, die regelmäßig, wahrscheinlich hatten sie Namen,
zu Hause Daten, Filme schauen wollen,
weiß ich was, die Filme schauen wollten und haben trotz dieses riesen Wettbewerbsvorteils es nicht geschafft, heute noch zu überleben.
Genau, die hatten die Kunden, Netflix hatte die natürlich nicht, ne?
Das heißt, sie wussten eigentlich alles über ihre Kunden theoretisch oder hätten sie direkt ansprechen können, testen können, ausprobieren können, haben sie aber nicht gemacht. Warum?
Warum? Genau. Das ist eben ein Bias im Spiel. Also ob es jetzt nur dieser Bias ist oder wahrscheinlich ist es eine Kombination von unterschiedlichen kognitiven Verzerrungen. Aber eine, die mit dran schuld ist, ist die Normalitätsverzerrung. Mhm. Und die sorgt eben dafür, dass Menschen Gefahren ausblenden oder als ungefährlich einschätzen. Das kann dann sogar so weit gehen, dass wirklich explizite Warnungen ignoriert werden. Also vielleicht hat denen sogar ein Berater oder jemand im Unternehmen gesagt, hey, pass mal auf, was Netflix da macht. Dieses Internet-Streaming, das könnte uns gefährlich werden. Und das wird dann trotzdem ignoriert. Mhm. Also wurde untersucht, zum Beispiel bei Naturkatastrophen. Prominentes Beispiel, Hurricane Katrina im Südosten der USA. Obwohl die Menschen quasi aufgefordert wurden, hey, verlasst eure Häuser, der wird uns mit voller Wucht treffen, haben sich die gegen die Evakuation geweigert. Eben aufgrund dieser Normalitätsverzerrung.
Mhm. Und ganz kurz, also Normalitätsverzerrung bedeutet also, dass ich etwas für als normal definiere, also vielleicht die Situation, die ich gerade habe, den Status quo.
Genau.
Und kriege dadurch nicht mit, dass ich das normal, also wir seit Corona redet man auch manchmal von New Normal, ich weiß nicht diesen Begriff, das ist auch so, dass dieses New Normal dann nicht mehr bekannt, also das blendet man dann aus oder man will es nicht wahrhaben, weil es passt nicht rein in den Erfahrungsschatz, in das, was man in den letzten Jahren kannte.
Entweder du blendest eine Gefahr aus, also du siehst sie zwar oder blendest sie aus oder du siehst sie halt gar nicht, weil das Gehirn quasi dieses Muster nicht verarbeitet.
Also es ist richtig, also psychologisch bedingt, ja. Also psychologisch ist unser Gehirn also nicht in der Lage, solche, ich sag mal, Unnormalitäten aus der Perspektive der letzten Jahre. Mathematisch gesehen mache ich einen Mittelwert aus den letzten Jahren und das ist für mich das Normal.
Genau.
Und wenn da jetzt eine Abweichung passiert, die ist für mich nicht klar, die ist nicht eindeutig.
Richtig, genau. Erinnere dich an die Folge von Caro. Maynard, if you have a brain, you have bias, ne? Weil wenn wir das nicht hätten, diese Mechanismen, dann wird es uns halt, keine Ahnung, nach 5 Minuten die Sicherung rausknallen, weil das Gehirn da gar nicht hinterherkommt. Und deswegen sind wir halt so Mustererkennungsmaschinen. Und wenn halt dann Muster kommen oder wenn Sachen draußen passieren, die irgendwie nicht so richtig in unsere, Realität reinpassen oder in das, was wir gelernt haben.
In unsere Normalität.
Genau, da kann es nämlich passieren, dass wir sowas ausblenden. Hm. Na, oder das runterspielen und sagen, ja, betrifft mich nicht.
Betrifft mich nicht, ja. Das stimmt.
Hm. Genau.
Gibt es da andere Beispiele noch? Also ist das jetzt so ein Blockbuster?
Ja, also Blockbuster gibt es aus dem Unternehmen Kodak. Ist auch so ein prominentes Beispiel. Nokia.
Kodak, das war die, hatten
Digitalkamera.
Das war die Digitalkamera oder beziehungsweise auch richtig Filmkameras, ne?
Genau, so, richtig.
Die hatten doch sogar, die hatten die Filme, ne? Also diese Kameras mit den Filmen noch drin, kenne ich auch noch. Ich hatte sogar als Kind, glaube ich, mal irgendwie so im Schülerfreizeitzentrum noch gelernt, wie man die belichtet und sowas in so einzelne Sachen reinlegt und dann am Ende nachher ein Bild rausmacht. Die hatten sogar, glaube ich, die Patente oder das IP, ne? Also die wussten sogar, wie man eine digitale Kamera macht.
Die haben eine
also
Digitalkamera tatsächlich auch gebaut, aber die war halt, also die war technologisch noch nicht so, dass sie wirklich gut skaliert. Und haben es deswegen dann verworfen. Also die konnten sich dann noch weniger diese Normalität, weil die halt selbst die Digitalkamera nicht in dem Format hatten, dass die halt ja attraktiv für den Markt waren.
Okay. Also die gibt es ja heute auch nicht mehr, oder?
Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr, Kodak.
Vielleicht noch als Marke irgendwo, irgendwie so, aber so richtig nicht, ne?
Als Marke vielleicht noch,
ja. Ja, Nokia ist auch das, was man immer hört, ne? Nokia ist so ein bisschen dieses Beispiel, was man, glaube ich, auch im Automotive ganz oft so gehört hatte. Willst nicht der nächste Nokia werden, so der die Technologie schon hatte, glaube ich auch. Die hatten auch schon Touch-Smartphone, ne? Also, oder Touchscreen zumindest, weiß nicht, Smartphone noch nicht, glaube ich, aber Touchscreen und konnten sich das nicht vorstellen.
Genau, also Beispiele gibt es zuhauf.
Ja, jeder hatte Nokia früher, oder? Jeder hatte doch Nokia.
Und heute? Ja, also ich hatte einen 3210, ne? Snake auf dem 3210 gespielt.
Jeder hatte eins. Wenn du keins hattest, war es schwierig, zu den Coolen zu gehören. Sag ich mal so. Und heute, ja, Nokia keine Rolle mehr. Ne? Spielt keine Rolle mehr. Und das ist, jetzt reden wir hier nicht über, ich sag mal, 50, 60, 700 Jahren, wo einfach Firmen auch mal, nee, wir reden über einen Business Case, der total, also eigentlich aktueller denn je ist. Mhm. Jeder hat ein Smartphone. Jeder nutzt es wahrscheinlich viel zu oft noch am Tag. Ja, also. Und es hat sich ja komplett gedreht eigentlich, dass das Telefon ja nicht nur noch zum Telefonieren da ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist eigentlich ein Minicomputer geworden. Und das sind jetzt, weiß ich nicht, vielleicht das 10 bis 15 Jahre sein.
Ja.
Das ist ja eigentlich prinzipiell, das ist nichts, das ist ja eine Kindheit. Das macht man also im Leben, wenn man ein gutes und langes Leben hat, vielleicht so eine Zeitspanne, weiß ich nicht, 6, 7, 8 Mal durch.
Ja.
So, das heißt, 6, 7, 8 Mal sollten doch solche Unternehmen schon länger planen, glaube ich, oder?
Genau. Und jetzt sagen halt viele, naja, Kodak, Nokia, das sind halt die Extrembeispiele. Ja, aber nimm mal unseren Background, den wir beide haben, Automobilindustrie. Also ich kann da schon Normalitätsverzerrungen beobachten. Ne? Zum Beispiel die Normalität, wer kann ein qualitativ hochwertiges Auto bauen? Ja, konntest du dir halt nicht vorstellen, dass das, keine Ahnung, irgend so ein Milliardär aus den USA, der sagt, ja, mir doch egal, ich baue jetzt mal ein Elektroauto. Also wie stark wurde das ausgeblendet, dass die Firma irgendwie es schafft, Autos zu bauen? Na, da wurde gesagt, wir müssen erstmal das mit den Spaltmaßen hinkriegen und ja, Software alleine macht auch noch kein Auto. Na, über was sprechen wir heute?
Nur noch über die Themen.
Genau.
Nur noch über Software, nur noch über autonomes Fahren in Zukunft vielleicht, über Elektromobilität, ja. Keiner interessiert sich mehr richtig für Spaltung. Es ist Commodity geworden, gewöhnlich.
Richtig.
Ja, und gewöhnlich schafft keinen spürbaren Wert vor Kunde. Und dementsprechend, was ist denn New Next Big Thing, müsste man sich eigentlich fragen. Also was ist das New Normal oder das On Normal? Ich denke mal, du als Innovation Manager hast bestimmt den einen oder anderen Kopfstand in einem Workshop schon mal machen lassen, um sich so auch mal kreativ der Sache zu nähern,
ja,
oder?
Ja, es gibt so ein schönes Workshop-Format, das heißt Kill the Company. Also wo du dich bewusst in die Lage eines Angreifers deiner Firma versetzt und dir überlegst, ja, wie mache ich den nächsten Blockbuster, das nächste Kodak, das nächste Nokia draus? Ne? Mhm. Was kann ich tun, um die aus dem Markt zu drängen?
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, also das sind jetzt so diese großen Beispiele, die nicht zu wegzureden sind, wo man dann aber auch zumindest sagen, ja, uns trifft es jetzt nicht. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich leben wir ja in einer Welt, in der fast ja eigentlich ausschließlich nur Erfolge kennen. Also Survivor Bias, ja, wiederum auch ein Thema. Also wir kennen ja nur die gewinnen. Guck rein bei Social Media, guck rein bei wo auch immer. Du siehst immer nur die erfolgreich sind. Mhm. Aber nicht die, ja, wenn man eine Basisrate heranzieht, du siehst die Startups und denkst, jeder hat ein erfolgreiches Startup, aber die Basisrate ist 90% nicht.
Ja.
Also, es muss also 9 Leute geben, die das nicht haben. Ja, du hast es beim Publication Bias, ja, in der Wissenschaft. Ja, du siehst oft die erfolgreichen, nenne ich mal, Hypothesenverifizierungen, ja, die Papers, die publiziert werden, ja, die guten Sachen, aber die vielleicht irgendwie gezeigt haben, ja, das funktioniert nicht oder ne, das wird nicht so dargestellt, wird nicht publiziert. Also auch überall Verzerrung immer zum Erfolgreichen hin. Das heißt eigentlich, die Sachen, wo die Normalitätsverzerrung eigentlich seinen Schabernack treibt, Folgen hinterlässt, ja, Spuren, ja, das muss ja nicht immer der totale Exitus sein von einer riesen marktführenden Firma.
Nein.
Die kriegen wir vielleicht gar nicht mit. Die zeigen sich in ganz anderen Symptomen, nenne ich es mal. Ja, weil die Ursache wäre ja dann hier tatsächlich eine Normalitätsverzerrung. Also dieses, ich nenne das manchmal auch Innovators Dilemma.
Ja.
Ja, also dieses, ich bin eigentlich in einem Bereich, wo ich meine Cash-Cow habe, ich profitiere extrem davon und merke nicht, dass dort vielleicht Business Cases, die für mich momentan nicht lukrativ sind, so eine Gefahr sind, weil sie ja für meinen Kundensegment eine Verbesserung darstellen, dass ich eigentlich es nicht ja, schaffe, nachher, wenn das dann zum Tipping Point kommt, diesen Rückstand aufzuholen. Ja?
Genau, also das muss nicht immer so ein Drohszenario sein, sondern wie du sagst, es kann auch sein, dass Chancen einfach nicht rechtzeitig erkannt werden, weil die Normalität quasi das Dominante ist. Und dadurch erkennst du halt diese, naja, vielleicht noch diese recht unklaren oder noch recht leisen Muster erkennst du noch nicht. Ne? Also die siehst du gar nicht. Die blendet dein Gehirn quasi schlichtweg aus. Das ist nämlich das, was dahinter steckt, hinter dieser Normalitätsverzerrung mal wieder, dass dein Gehirn halt diese unbekannten Muster nicht so schnell verarbeiten kann. Und damit, da ist halt kein Rezept für abgespeichert. Ja, da kannst du dir noch keinen Reim draus machen. Und deswegen wird es halt entweder ausgeblendet oder es wird halt gegenüber der Normalität anders gewichtet, anders priorisiert.
Mhm.
Ne? Randerscheinung, Nischenphänomen. Ja, damit kann ich doch kein, mit der Technologie kann ich doch kein Geld verdienen. Also ich bin mir sicher, ein Kodak hat die Digitalkamera gesehen, aber konnte sich halt einfach nicht vorstellen, dass daraus ein erfolgreiches Geschäftsmodell wird.
Ja, und jetzt gehe ich mal so weit, jetzt weg von großen Firmen, auch mal vielleicht ja. Ein kleines Unternehmen, ob es jetzt ein Bestandsunternehmen ist, aus so richtig schöner Mittelständler oder eben auch ein frisches Startup, was jetzt gerade am Skalieren ist. Ja.
Mhm.
Wie zeigen sich vielleicht solche Normalitätsverzerrungen eigentlich dann nachher in Symptomen? Ich würde zum Beispiel sagen, dass das ganz oft sich dann über eine gewisse Latenzzeit dann natürlich im Profit äußert. Also
ja.
Das heißt, ich habe da jetzt zum Beispiel gemerkt, da ändert sich jetzt vielleicht ein Kundenverhalten, ne? Und ich bin dann nicht auf den Zug aufgesprungen oder muss ja nicht gleich das ganze Schiff drehen, das muss man auch mal sagen. Ja, man kann ja Experimente ja. In der Firma machen. Ganz oft nenne ich da das Beispiel, eine Lebensversicherung hast du ja nicht, weil du weißt, dass du irgendwie demnächst sie brauchen wirst. Das hast du ja für den Fall. Und am besten ja. Hast du dein Leben lang umsonst bezahlt dafür, oder? Das ist ja eigentlich in dem Fall. Und ja. So ist es eigentlich mit diesen Experimenten in der eigenen Firma. Du musst ja die Cash-Cow nicht sofort in Frage stellen. Aber du brauchst anscheinend ein bisschen was im Portemonnaie, wo du sagst, ich muss hier Experimente mitfahren. Ich muss hier vielleicht mal den Trend, diesen Zug mal mitmachen. Wenn der dann irgendwann sich vielleicht nicht als der tragende Weg herausgestellt, dann wieder den nächsten. Ja, also das ist so ein bisschen so dieses, ich muss da mitmachen. Und wenn ich das nicht mache, zeigt sich das, finde ich zum Beispiel, ganz klar immer im Stellenabbau.
Ja.
Weil das ist das, wo am Ende nachher Cost-Cuts gemacht werden.
Oder noch nicht mal Stellenabbau. Also das muss noch nicht mal Stellenabbau, aber man muss trotzdem sparen. Und dann kannst du ja vielleicht die Lebensversicherung nicht mehr leisten. Ne? Also dann kannst du das Experiment nicht mehr leisten.
Ja, weil wenn du sparen musst. Ich glaube,
da muss man noch gar nicht zum Stellenabbau gehen. Das ist ja oft so das Last Resort.
Sollte man meinen.
Das ist dann eher so, ich muss jetzt Geld.
Das denkst du.
Ja.
Das ist aber ganz schnell auf Eye Level, sagt man sich ja, wo kann ich einen großen Hebel haben? Ne? Wenn ich jetzt die Arbeit nicht da habe, muss ich, und ich glaube, da ist über einen großen Teich geguckt, da sind die Leute dann noch deutlich schneller als hier vielleicht bei uns in Good Old Germany. Aber grundsätzlich, du hast ja recht, Tobias, in dem Punkt, wo man dann ist, dass man sagt, man hat eigentlich jetzt kommt die Folge, ja, jetzt kommt ja. Der Schmerz. Dann fängst du ja nicht an, sofort an der Ursache zu arbeiten, sondern du kümmerst dich erstmal um die Symptome. Ja,
richtig. So,
und dann hat man meistens erst recht weniger Energie, die Ursachen zu lösen. Ja, das heißt, dann sind die Ressourcen noch knapper.
Genau, dann bist du nämlich schon im Stress. Und wenn das Gehirn halt im Stress ist, die Folge müssen wir mal machen mit System 1, System 2, schnelles Denken, langsames Denken. Dann bist du halt wieder im Automatismus und dann kann das halt noch stärker passieren oder die Verarbeitung von Nicht-Normalitäten dauert halt entsprechend länger.
Mhm. Ja.
Ja. Diese Mustererkennung.
Also Normalitätsverzerrung, also würde ich sagen, ein Alltagsbegleiter, oder? Also so ein ganz, ganz klarer Alltagsbegleiter, wo man sagt, so alles, was normal ist, kommt uns, ja, ich sag mal, logisch vor, total kohärent, das Gehirn verarbeitet es super einfach. wir denken nicht drüber nach, wir sind im System 1 unterwegs, ja, das fühlt sich alles gut an, perfekt an. Und sobald so eine Unnormalität kommt, oder wir nehmen sie auch wahr, macht aber unser Gehirn was? Es springt nicht in System 2, also ins langsame Denken rein und sagt, okay, was könnte jetzt da dran sein? Bewerten wir das mal? Könnte das, wenn es kommt, gefährlich sein für uns als Unternehmen oder was können wir daraus auch lernen und so weiter. Also wie auch immer dann die individuelle Situation aussieht, sondern wir machen typische System 1 Reaktionen. Wir
genau.
haben aus der Evolution heraus diese drei Szenarien, ich glaube, du hast das schon so ein bisschen angesprochen, starre.
Genau. Starre, ne? Also starre wäre ich ignoriert. Wir
sprechen das
ne?
nicht an.
Stell mich tot.
Wir schweigen das tot. Ne? Das Thema will ich hier nicht mehr
genau. hören. Komm mir nicht mit der Maske.
Komm mir nicht mit dem Maske, genau. Oder Flucht, ja. Also wenn es uns trifft manchmal, wir ziehen uns komplett zurück, ja.
Ja.
Aber auch Angriff zum Beispiel, also massiv zum Beispiel. Aggression, also Aggression gegenüber den Tesla, Aggression gegenüber E-Mobilität, also in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe. Also welche Aggression man da hatte, also das kann ich dir gar nicht. Und jetzt im Nachhinein, man müsste die ganzen Leute, eigentlich müsste man, wenn so ganz tagtäglich so eine Kamera, glücklicherweise gibt es das nicht, immer rumläuft, weißt du, wenn man jetzt zurückspulen können und sagen, ja. guck mal, kannst du dich noch dran erinnern, warum warst denn du so aggressiv, das war Angst oder war es ein Normalitätsbias bei dir? Man hätte dort an der Stelle vielleicht lernen können, ohne zu sagen, ist alles perfekt. Ne? Wir können ja jetzt nicht jede Unnormalität als das neue Big Nein, Thing nehmen,
also
oder?
Es ist auch gut, dass wir diese Normalitäts, also dass wir diesen Bias haben. Ne? Auch da wieder der Hinweis, Karometer und was sonst. Also wenn wir jetzt hinter jeder Störung oder hinter jedem Ding, was irgendwie jetzt neu ist oder ungewöhnlich, wenn wir da völlig irgendwie den Baum hochgehen und hinter jedem die große Gefahr, dann wäre das halt das andere Extrem. Wäre auch nicht gut. Also der hat schon auch seine Berechtigung, dieser Bias, aber man muss sich dessen halt einfach bewusst sein. Wie immer bei den Biases, if you have a brain, you have bias, aber es ist gut, wenn du diesen Bias kennst, weil der dich einfach vor schlechten Entscheidungen bewahren kann.
Also wenn da jetzt demnächst jemand sagt, so, oh, das ist doch nicht mehr normal, Tobias, dann sagst du, ja, vielleicht, stimmt, lass mal genau drüber nachdenken.
Genau.
Ne, also genau nicht, so ist nicht es. Mehr so, ja, das ist ja wirklich nicht mehr normal und ausblenden oder weg, das gibt's nicht oder der oder die Firma oder der Mensch oder was auch immer verhält sich falsch. Nee, vielleicht ist es ja etwas, was nicht nur jetzt schon zum Gebild dazugehört, ne, zur Facettenreichtum, zur Diversität,
ja.
sondern auch vielleicht the next big thing ist, ne?
Genau, wenn du jetzt sagst Verhalten, das könnte das Verhalten sein, was angemessen und angebracht ist, um quasi die aktuelle Zeit oder die Zukunft zu meistern. Das kann sowohl auf persönlicher Ebene sein, wie auch auf unternehmerischer Ebene sein.
Und das kann durchaus widersprüchlich sein. Das ist auch interessant. Auch das mag unser Gehirn übrigens gar nicht. Widersprüchliche Informationslagen, also Ambiguität. Das mag unser Gehirn auch nicht. Es muss immer alles klar und eindeutig sein. Deswegen sind wir ja, wir haben es ja leider jetzt auch wieder in den Wahlergebnissen gesehen, anscheinend sehr verfänglich für sehr einfache, populistische Aussagen, die ja so einfach sind, dass sie eigentlich schon wieder falsch sind. Mhm. Aber die Welt ist ja so komplex, so teilweise auch in sich widersprüchlich. Und das zu akzeptieren, das kann sowohl sein, dass ein Trend ist, dass da die Jugend und oder auch die Menschen nachhaltiger, ökologischer sein wollen und gleichzeitig aber auch noch convenient, also noch mehr Komfort wollen und das sich widerspricht manchmal, ja, also dieses, vielleicht ich will dann noch mehr Luxus, noch mehr Komfort, noch mehr, weiß auch immer, fliegen, noch mehr SUV fahren, weil ich sitze da noch bequemer oder weiß ich was, aber ich möchte eigentlich auch ökologisch sein und diese Widersprüchlichkeit ist nicht, das ist nicht falsch, das ist erstmal so.
Ja.
Ja, und ich glaube, das ist neu, auch neu normal, ja.
Richtig. Neu normal, auf jeden Fall. Ich habe ja in den, also weil du die Wahl angesprochen hast, wir hatten ja in Bayern Landtagswahl und da ging es oft um das Wort Stabilität.
Ja.
Und da bin ich so zusammengezuckt und ich wusste am Anfang nicht, warum, weil Stabilität ist erstmal gut.
Bewahren, fühlt sich gut an, ja, wir wollen ja etwas stabil haben.
Genau.
Ein stabiler Mensch ist irgendwie was Positives, oder?
Richtig, und als ich dann die Folge vorbereitet habe mit dem Normalitätsverzerrung, habe ich gedacht, jetzt weiß ich, warum das irgendwie mich so stört, weil halt durch Stabilität du quasi der Normalitätsverzerrung vielleicht auch so ein bisschen den Boden bereitest.
Du willst das Normal, was du kennst, das möchtest du stabilisieren.
Ja.
Du möchtest es manifestieren, ja. Aber damit blendest du natürlich die Realität aus.
Ja, genau.
Und das macht unser Gehirn auch ganz gut. Deswegen suchen wir ja nach ganz stabilen Mustern, wir möchten alles so halten, wie es ist. Wir haben Sorge, die Zukunft ist unsicher, unklar, unbeschrieben. Das ist nun mal einfach die Zukunft, so ist sie.
Ja.
Und dementsprechend macht uns das Sorge und macht uns das Angst. Und da sind die Mechanismen, ja, manchmal macht das Nachdenken darüber ja auch nicht, ist nicht einfacher. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also das für euch Zuhörerinnen da draußen auch, ist nicht immer so, dass eine Entscheidung einfacher wird, wenn man sich darüber mal Gedanken macht. Aber es macht sie meistens besser.
Kann Angst machen, ne?
Aber es macht sie meistens besser, weil das andere ist so ein bisschen Augen zu und durch, ne?
Ja.
Und dann fährst du halt, ja, mit verbundenen Augen und guckst halt, ist halt Glück dann, was da rauskommt.
Genau. Ich meine, du hattest ja auch mit deiner Entscheidungssituation jetzt vom Anfang, hattest du ja gesagt, hey, das hat mir dann so ein bisschen, habe ich so ein bisschen Angst gekriegt, dass da irgendwie was schiefläuft und ich dann finanziellen Schaden davon habe. Ne? Aber du hast eben nicht gesagt, Augen zu und durch oder das blende ich jetzt mal aus, sondern du hast gesagt, okay, ich schaue jetzt mal dahinter, ne? Also was kann ich da tun?
Ja, entscheidungsorientiertes Denken, ne?
Ja.
Das ist der Prozess, der mich dann da zumindest auch ein gutes Gefühl gegeben hat. Und davon sind wir beide ja auch überzeugt, dass dieses gutes Entscheidungen-Treffen sich on the long run auszahlen wird, ja?
Ja.
Weil nicht jede Entscheidung wird sich auch als gutes Ergebnis in der Zukunft sofort etablieren, ja? Genauso wie es auch schlechte Entscheidungen gibt, die auf einmal ein gutes Ergebnis haben. Das ist wie das Beispiel, du kannst bei Rot gerne über die Ampel laufen und bist wahrscheinlich schneller drüben als ich.
Ja.
Aber wir machen das jeden Tag und ich verspreche dir, am Ende gewinne ich, weil ich kann irgendwann gucken, wie du da über umgemäht wirst. Das ist halt einfach so, ja. Das ist, da steht zu viel auf dem Spiel. Vielleicht nochmal zurück zu deinem Post, den habe ich nämlich auch gelesen. Also dieses stabil, ja, also jetzt, um das nochmal aufzulösen, auch für unsere Zuhörerinnen. Also stabil, warum ist stabil vielleicht nicht das richtige Wort? Also was ist denn das richtige Wort vielleicht? Also was ist das Gegenteil von stabil, instabil? Also deswegen, glaube ich, finden wir das so toll. Also wackelig oder auch fragil, ja, also wir wollen irgendwie, wenn man sofort sagt, ja, wir brauchen ein stabiles Unternehmen, sagt jeder, dann nickt es innerlich sofort, auch du, ja. Nickst sofort, ja, aber das ist ja eigentlich nicht das, ich will ja kein stabiles Unternehmen, ich möchte ein Unternehmen, das sich mitentwickelt, weil wenn ich jetzt einen stabilen Turm baue, dann bewegt er sich ja nicht mehr, dann muss ich den ja immer stabiler machen, ja.
Also, dann kommt halt irgendwann mal die Starrheit, ne, also ich glaube.
Richtig.
Die Gefahr ist, dass aus Stabilität Starrheit wird. Genau, und du willst aber eigentlich Flexibilität. Ja, weil du ja gegenüber diesen Einflüssen, gegenüber diesen Störungen von außen, auf die willst du ja reagieren.
Ich will eine gewisse Robustheit haben oder auch Anpassungsfähigkeit ist ja auch
eine. Genau, Robustheit ist gut, aber noch besser ist ja, wenn du quasi durch Störungen besser wirst. Ne? Also, das gibt da, pack mal in die Shownotes rein, das ist vielleicht ein. Wird so großer Exkurs. Es gibt ja das Buch von Nassim Taleb, Antifragilität. Der sagt, eigentlich willst du ja das Gegenteil von fragil werden. Du willst ja durch diese Störungen immer besser werden. Ne? Also der ist Gewichtheber und sagt, der Muskel, durch diese Reize und Impulse, durch diese Störungen, wirst du ja über die Zeit stärker.
Richtig. Und das ist ja das, was wir auch in unseren Workshops, unseren Trainings immer wieder auch erzählen. Ne? Die Führungskräfte, die CEOs, die auf uns zukommen, die haben das ja meistens schon auch für sich verstanden oder verstehen das ja. Die sagen, genau das will ich meinen Mitarbeitern, meinen Leads, ja, das will ich denen mitbringen, dass das dazugehört. Ja, wir werden uns davon nicht lösen können, dass wir in einer Welt leben, die ständig von der Seite Impulse bringt. Ja, also Störeffekte, die wir als Hinderung an Stabilität vielleicht in der Stabilität sehen. Ja, aber das ist genau der Reiz, der uns stärker machen soll. Oder beziehungsweise wer damit am besten umgeht, hat auch einen Wettbewerbsvorteil. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Und jetzt, pass mal auf, jetzt die Brücke wieder zu deinem Entscheidungsbeispiel vom Anfang. Wir sind ja beide der Meinung, dass Entscheidungen trainierbar sind.
Hundertprozentig. Gute Entscheidung auf jeden Fall.
Genau. So. Und warum hast du in dieser Entscheidungssituation mit dieser Wohnung, warum hast du da eine gute Entscheidung hingekriegt? Weil du in der Vergangenheit diese Werkzeuge trainiert hast. Vielleicht bei Entscheidungen, wo nicht so viel auf dem Spiel steht. Dadurch konntest du jetzt dieses neue Rezept, dieses neue Muster abrufen.
So ist es, ja. Es ist am Ende, es fängt an mit einem klaren Wissen. Also erstmal wissen, was es gibt, dann wann ich es einsetze und dann wie ich es einsetze. Und das ist für mich dann am Ende nachher das Training. Das ist nichts anderes, wo wir, das Fitnessstudio der Entscheidung bei uns basiert ja genau darauf, zu sagen, welchen Muskel will ich eigentlich trainieren? Also was ist eigentlich das richtige Gerät? Was will ich eigentlich erreichen? Ja.
Ja.
Und dann wie bediene ich es? Und dann natürlich Anwendung. Ja, jeder weiß, wenn ich da so eine Bizepsmaschine kenne, schon mal gesehen habe vielleicht, wo ich da meine Arme drauflegen kann und so, dann weiß ich, damit kann ich den Bizeps trainieren. Den kann ich stärker machen, größer machen, ausdauerfähiger machen, was auch immer mein Ziel ist. Jetzt weiß ich auch, wie ich die bedienen kann, wie ich die einstellen kann. Aber der Bizeps wächst ja erst, wenn ich es auch wirklich dann tue. Und auch dann merke ich erst so richtig, Wie muss ich die Maschine eigentlich wirklich bedienen? So, und wenn ich jetzt irgendwann den Bizeps brauche, dann ist er trainiert. Und das kann ich ja nicht, wenn ich ihn brauche, kann ich ja nicht sagen, jetzt gehe ich trainieren.
Genau.
Weil dann brauche ich ja noch ein paar Monate. Ja. So, dann ist der funktioniert richtig. Sehr gut, ja. Gehen wir mal zurück zum Normalitätsverzerrung. Was kann man denn da machen? Hast du da konkrete Tipps, wie man diesen Bias...
Ja, wir haben es eigentlich gerade schon angesprochen. Ja? Mhm. Also Training. Nehmen wir mal die Feuerwehr. Was macht eine Feuerwehr? Die trainiert quasi Rezepte für Gefahrensituationen. Ja? Also die simulieren Bedrohungen, Naturkatastrophen, Unfälle, keine Ahnung, Feuer, whatever. Die simulieren die vorher, damit die quasi dann, wenn das so ist, also die simulieren das Unnormale, den Ausnahmefall, den Katastrophenfall, damit, wenn es soweit ist, dass die eben diese Rezepte eintrainiert haben. Und das Gleiche kann man jetzt auch im Unternehmen tun. Ich habe vorhin den Kill Your Company Workshop angesprochen. Spiel Kill Your Company. Tu so, als ob du deine Firma irgendwie aus dem Markt drängen willst, als ob du deine Firma killen willst, weil da geht erstmal nichts schief. Das ist ja nur quasi ein Gedankenspiel. Aber ich kann dir garantieren, wenn dann irgendwann mal eine Bedrohung da ist, dann hast du schon erste Ansatzpunkte und es ist für dich eben, für dein Gehirn, das hat schon ein Rezept parat und blendet diese Gefahren nicht mehr so leicht aus.
Ja, also für Menschen, die wie immer also Entscheidungen treffen müssen, ja, also die nicht nach schon festgelegten Prozessen oder Leitlinien, also wo auch Sachen auf dem Spiel stehen, ja, das muss man jetzt so überlegen, jetzt brauchst du jetzt vielleicht nicht der Handwerker am Fließband jetzt unbedingt machen, ja, der hat andere Themen vielleicht, wo er drauf achten muss oder so, aber jetzt, wenn wir da jetzt Leute haben, die vielleicht eine Business Unit sind, Product Management sind, die wo auch immer, also wirkliche Kopfarbeiter in dem Fall jetzt mal, die wirklich täglichst eigentlich damit zu tun haben, sich ständig mit Entscheidungen zu beschäftigen, die werden auch oft genug an Situationen kommen, wo sie ja erkennen müssen, was ist jetzt eigentlich für mein Produkt, für mein Business, für meine Business Unit, für mein Team, ja, ist auch eigentlich das neue Normal.
Ja.
Und das ist ja, wie du schon mal gesagt hast, das ist nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, ich mache das jetzt, weil der Alltag ist fordernd.
Richtig.
Und bis zu trainieren gibt es Möglichkeiten, ja, also Verständnis für Biases, aber dann eben auch richtige Rollenspiele, wie zum Beispiel die Feuerwehr das auch macht, sich dann im Endeffekt ohne Stress mal in solche Muster zu begehen und zu verstehen.
Genau, eine Übung.
Und es ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass sich dadurch wirklich Areale im Gehirn getriggert werden, sozusagen aktiviert werden und auch ausgeprägt werden. Also man wird dadurch, ich weiß nicht, schlauer ist, glaube ich, nicht das richtige Wort, aber nee, man hat, glaube ich, mehr Zugang zu seinen tatsächlichen Ressourcen. Fähiger, könnte man sagen. Man wird befähigt, ja.
Ja.
Und das ist nichts anderes, was du machst, wenn du trainierst. Du hast im Endeffekt mehr Fähigkeiten, mehr Möglichkeiten, das einzusetzen, ja.
Genau, und weil du gesagt hast, eine Business Unit, also ich glaube, im Unternehmen ist es nicht nur für die Leute, die irgendwie jetzt ein Geschäftsmodell entwickeln oder die sagen, was wird das nächste Produkt? Nimm jemand aus dem Einkauf, ja, lass den aus dem Einkauf eine Lieferkette abreißen, ne? Lass den so ein, ich bin großer Fan von Was-wäre-wenn-Szenarien, ne? Lass den sagen, was wäre, wenn ich morgen keine Schrauben mehr kriege?
Ja, ist ja Quatsch.
Oder was wäre.
Gibt's ja nicht.
Ja, sagst du, gibt's ja nicht, ist Quatsch.
Natürlich gibt's das, wir haben es doch gerade erlebt, Chipkrise. Oder irgendein Tanker hängt quer im Dings. Man kann ja gar nicht so kreativ sein, wie die Welt manchmal ist.
Genau.
In seinen Interrupts.
So, und ich garantiere dir, wenn du sowas vorher mal übst oder simulierst, dann bist du da besser aufgestellt, weil du sagst, zum einen, ich erkenn's, weil das Gehirn sagt, das haben wir doch schon mal, haben wir doch letztes Mal durchgespielt, dieses Ding. Jetzt kommt es wirklich, ist ja total, also wie gibt es denn sowas, ne? Also Wahrscheinlichkeit 0,00001, dass sowas jemals mal vorkommt, aber du erkennst es.
Ja.
Und läufst halt nicht in diesen Normalitätsverzerrungen rein, wo du sagst, ja, dieses Signal nehme ich nicht wahr.
Das ist ja Best Case, ne? Best Case tatsächlich. Das Szenario hast du vorher schon theoretisch in einem Planspiel durchgespielt. Wir machen das ja oft dann individuell bei unseren Kunden. Besprechen wir, was sind so die alltäglichen Doings, die ihr habt, dann denken wir uns ganz witzig immer irgendwelche Interrupts aus, ja, das macht uns ja Riesenspaß, die Leute dann auch zu challengen. Natürlich, wenn dann so eine, ich sag mal, Idee dann von uns dann tatsächlich irgendwann kommt, dann ist man ja fast wie vorbereitet. Aber das Interessante ist aber eigentlich, selbst wenn sie nicht konkret so kommt, das darüber nachdenken, dieses Trainieren, dieses Machen auch im Team, dieses sich öffnen, das trainiert halt Hirnareale, wird viel, viel schneller, wirst du bewusst für diese Bias und kannst viel, viel schneller auch, wenn andere ähnlich gelagerte Phänomene sind, sie detektieren. Du bist reaktionsfähig, du kannst Schaden von deiner Firma vermeiden, immensen Schaden, um wieder zurückzukommen. Nicht gleich das wie Koda und Nokia, die, ich sag mal, fast eigentlich eine Firma, die für die Ewigkeit hätte gebaut sein können, es heute nicht mehr gibt, sondern andere Schäden wie weniger Geld, wie Mitarbeiter einsparen, wie vielleicht auch ein Wachstumsreduzierung, ja, wo man sagt, man ist eigentlich ständig am Wachstum, auf einmal habe ich jetzt irgendwas nicht übersehen. Dieses Feeling, diese Sensitivität vielleicht auch für neue, unnormale Verhältnisse oder eben auch zu verstehen, dass unnormal normal ist.
Ja.
Das ist etwas, das kannst du trainieren. Das trainieren wir ja auch und das macht vor allen Dingen extrem Spaß und ist nicht so ein typisches, trockenes, ich sag mal, ja, Bücherwälzen. Und das ist aus meiner Sicht etwas, was vor allen Dingen auch im Alltag dann ja so Weitsicht gibt den Leuten, die das haben, ja, weil sie mit System 2 viel, viel schneller eigentlich ja klarkommen. Ja.
Richtig, wie du sagst, es muss nicht exakt dieses Szenario sein. Ne? Die Feuerwehr, um jetzt mal wieder dieses Beispiel zu nehmen, die müssen jetzt auch nicht an 20.000 möglichen Autotypen trainieren, wie man da irgendwie jemand, der eingeklemmt ist, befreit. Ne? Wenn die das mal an dem 3er BMW ausprobiert haben, dann kriegen die das sehr wahrscheinlich auch an einem Audi A4 hin. Ja? Auch wenn es da vielleicht nochmal Spezialitäten, aber die sind da besser drauf vorbereitet, als wenn die nie durchspielen, was passiert, wenn jemand eingeklemmt ist.
Ne? Genau, oder natürlich könnte man da sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, mit was für einer Wahrscheinlichkeit wird das passieren? Das kann man super wunderbar runterrechnen und sagen, das ist Quatsch, da brauchen wir keine Ressource. Ja. Aber es geht nicht um diesen einen Use oder diesen einen Fall. Es geht darum, zu trainieren für diesen Fall oder eigentlich viel, viel wichtiger, für ähnliche oder andere Fälle dieses Denken ja, zu aktivieren. Um dann eben sinnvoll in der Zeit der Sache halt eben Entscheidungen zu treffen, aktiv zu sein und mehr zu agieren, als vielleicht zu reagieren aus einem System 1 heraus, was eben Flucht, Starre und Angst bedeutet, ja, oder Angriff, ja. Also dieses kennen wir ja auch so, dieses wütend sein auf irgendwen ja. Da draußen, der dann, weiß ich nicht, vielleicht ein Bild projiziert, was mir nicht schmeckt.
Ja.
Super.
Genau.
Cooler Impuls, Tobias.
Jupp.
Normalitätsbias hört man nicht so oft, ja. Aber wahrscheinlich für viele Unternehmen wichtig, ja. Gerade auch für junge, aufstrebende Unternehmen, die sich einfach in einem extrem volatilen Markt befinden. Das ist einfach so. Die müssen schauen, dass sie nichts für normal halten. Ja, das kann man trainieren.
Weil du die jungen Unternehmen ansprichst, also gerade im Startup, da bist du ja eigentlich ständig im Firefighting, ne? Auch im Startup zu sagen, lass mal ein Stück weit, keine Ahnung, Tagesgeschäft rausnehmen, Stress rausnehmen und lass mal, keine Ahnung, lass mal ein bisschen Zeit zumindest auf so eine Übung irgendwie priorisieren. Ich glaube, das ist sinnvoll.
Super.
Aber gut, bevor wir jetzt ins Thema Priorisierung gehen, da machen wir lieber mal nochmal eine extra Folge zum Thema Priorisieren draus.
Ich würde noch sagen, jeder noch einmal, was nimmt er mit aus der Folge? Ja. Ich glaube, für unsere Zuhörerinnen war genug dabei, wie man vielleicht sowas auch machen kann. Wir haben auch gesagt, dass man es konkret trainieren kann. Aber was nehmen wir vielleicht auch aus der Folge mit, ist ja auch für uns. Ich fange mal an. Was ich für mich mitnehme, ist das Wort stabil, was bei mir irgendwie super positive Effekte auch löst, eben vielleicht hier genau eben dieses Normalitätsverzerrung Hand in Hand geht. Nee, stabil ist vielleicht gar nicht so gut, weil zu stabil ist eben starr und starr ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich erreichen möchte. Ich möchte ja agil sein, ja, um da nochmal wieder dieses schon fast Buzzword zu nennen. Ich möchte reaktionsfähig sein, flexibel sein, mich sehr schnell adaptieren können und damit eben immer auf alle Interrupts nicht nur gut vorbereitet sein, sondern die sogar als Chance nehmen und davon stärker zu werden, um diesen Muskel zu trainieren. Nee, das fand ich nochmal ganz gut. Das Wort stabil vielleicht eher mal kritisch zu betrachten.
Ja, also du hast gerade Muskel gebracht. Ich nehme auf jeden Fall diesen Trainingseffekt mit. Ich bin immer wieder überstaunt. Also mal wieder ein Beispiel dafür, Training hilft. Ne? Und ich glaube auch, dass man hier extrem gut trainieren kann, um weniger in diese Normalitätsverzerrung reinzulaufen. Und das Zweite, was ich mitnehme, ich dachte vorher, das wäre so ein Spezialbias, also ja, so ein bisschen Exot, der nicht so häufig auftritt. Je mehr ich jetzt heute drüber nachdenke, auch das Beispiel mit dem Einkauf, ich glaube, der passiert viel häufiger, als uns wirklich bewusst ist. Also
ja, vielleicht ist ja vieles von dem, was wir als Unglück empfinden, eben genau das, dass wir vorher dem Normalitätsbias unterliegen sind vielleicht.
Ja, ich weiß absolut. Nicht.
Ja.
Absolut.
Cool. What's next, Tobias? Was wollen wir als nächstes machen? Haben wir gesagt, wir haben immer so ein paar Sachen in der Pipeline?
Ja, also wir haben auf jeden Fall mal wieder eine spannende Gastfolge, die wir jetzt morgen aufnehmen. Wir haben einen Arzt bei uns im Podcast. Also wie entscheidet ein Arzt? Der muss teilweise schnell entscheiden. Der hat teilweise Entscheidungen mit sehr, sehr hoher Tragweite. Also da kann ja, keine Ahnung, ein Leben auf dem Spiel stehen.
Mal sehen, ob der Drehtüren hat. Da bin ich mal gespannt.
Ja, ich habe schon ein bisschen Vorgespräch mit ihm gemacht. Das ist echt spannend.
Ja.
Kann ich das sagen?
Sehr cool.
Können wir ein bisschen diskutieren, Kopf oder Bauch? Wird lustig. Biases haben wir noch einen ganzen Sack voll an Biases. Ich glaube, wir haben heute allein mal wieder 2, 3 Biases in die Luft geschmissen, die man nehmen kann. Wir machen endlich mal die Folge zum Thema schnelles Denken, langsames Denken. Die fehlt uns nämlich noch.
Ja.
System 1, System 2, was wir immer wieder verwenden. Und ja, das Thema Priorisierung wollen wir auch nochmal ein bisschen tiefer und näher beleuchten. Begegnen uns ja auch immer wieder, ne?
Genau, und das Thema AI wollen wir uns auch nochmal angucken, oder?
Das Thema AI, die Claudia wartet auf die zweite Runde, Claudia Becker.
Und ich glaube auch so ein bisschen, mir heute nochmal so klar geworden, wir sollten vielleicht auch nochmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Auch wir haben ja nun doch die ein oder anderen Kunden in unseren Workshops jetzt auch schon gehabt. Ich glaube, so dieses schnelle Entscheiden, agiles Entscheiden ist ein Thema, weil immer mehr Firmen, die konkret dann eigentlich mit anderen Punkten eigentlich auf uns zukommen, und wenn wir dann mit ihnen sprechen, doch immer merken, ja, nee, doch, wir haben schon auch das Ziel eigentlich viel schneller, wir wollen viel, viel schneller eigentlich Entscheidungen treffen, und wie können wir das eigentlich schaffen, wie können wir das machen? Ich glaube, das werden wir auch mal ein bisschen mehr thematisieren, ob es jetzt die Einzelentscheidungen sind, die Gruppenentscheidungen oder auch das Entscheidungsvorbereiten, ne? Wir haben ja auch die Folge Soccer, die so ein bisschen in die Richtung geht.
Vielleicht holen wir uns auch mal einen Gast aus unseren Leuten, mit denen wir schon mal einen Workshop gemacht hatten, ne? Dass die sagen, welcher Entscheidungsmuskel hat ihnen in der Folge dann weitergeholfen.
Also einiges in der Pipeline, ne? Sommer war jetzt ein bisschen ruhiger, aber ich glaube, da ist einiges.
Das reicht nochmal bis Ende erstes Quartal nächstes Jahr mit dem, was wir jetzt alleine aufgezählt haben.
Perfekt, ja. Und wenn ihr diese Folgen nicht verpassen wollt, dann folgt uns doch wie immer auf allen Plattformen, die ihr kennt. Spotify, Apple, Amazon, Google, Deezer, überall gibt es uns dort. Ja, empfehlt es mal auch euren Freunden und Bekannten. Schadet euch nicht, wenn ihr natürlich sagt, euch gefällt das, was wir da so zusammenfaseln. Wird immer mehr jetzt auch Richtung hilfreiche Tipps gehen, immer mehr Richtung auch unternehmerische Anwendungen. Wir werden da auch Schwerpunkte setzen. Abonniert uns gerne. Auch die privaten Themen kommen nicht zu kurz. Das wird einfach dadurch passieren, weil wir selber unsere Themen hier diskutieren wollen, der Tobias. Wir haben ja genug auch Entscheidungen immer noch mal wieder im Privaten. Drückt da unsere Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Ihr könnt uns gerne auf LinkedIn auch anschreiben. Unsere Profile findet ihr in den Shownotes. Gerne auch mit Ideen, ja, mit Ideen zu Themen, aber auch vielleicht zu Gastfolgen. Wir freuen uns immer sehr auf Leute, die sich da mal melden. Ich habe da noch 1, 2 Leute, muss ich auch sagen, da melde ich mich demnächst nochmal, dass wir da noch dranbleiben. Gebt uns gerne Feedback, was gefällt euch, was gefällt euch nicht. Davon können wir auch sehr gut lernen und uns verbessern. Und ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer, Eda, oder? Mit One More Thing?
Ja, also wir haben auch eine Normalitätsverzerrung, dass es nämlich normal ist, dass im Podcast nur Menschen quatschen. Also sorry, Eda. Wir müssen mal unsere Normalitätsverzerrung, wer am Mikrofon in dem Podcast sitzt, beheben. Und ja, zumindest fürs One More Thing darfst du jetzt ran, Eda. Stage is yours. Ich sag schon mal ciao. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielfalt kann dazu beitragen, die Normalitätsverzerrung zu reduzieren. Verschiedene Sichtweisen und Blickwinkel führen zu besseren Entscheidungen. MitarbeiterInnen sollten also ermutigt werden, kritisches Feedback zu geben und Bedenken oder alternative Sichtweisen zu äußern. Als eure Mitarbeiterin wünsche ich mir deshalb, dass ich öfters mal ans Mikro darf und eine alternative Sichtweise beitrage. Schließlich wollt ihr ja nicht so enden wie Blockbuster, oder?